du? Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla. Das ist Platon mit B wie Badminton-Weltmeisterin, Beleghebamme.
Oder Bademeister oder wie weiss mit einer Bierbrauerin. Was ist eine Beleghebamme?
Eine Beleghebamme ist eine selbstständige Hebamme, die Frauen während der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch im Wochenbett begleitet. Im Gegensatz zu den Hebammen, die einfach bei der Geburt im Spital dabei sind.
Okay. Also im medizinischen Beruf sehe ich mich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Aber es ist das Schöne, jeder kann sich den Beruf so auswählen, wie er es gerne für sich hat. Ich bin Samuel und als Kind war mein Traumberuf Pilot.
Und ich bin Evelyn. Mein Traumberuf als Kind war Schlangenmensch oder Königin der Nacht. Aber bevor heute die Nacht anbricht, dreht sich heute bei Platon alles eine Stunde lang um einen Traumberuf.
Ja, und die Definition ist, glaube ich, bei jedem ein bisschen anders, was ein Traumberuf ausmacht. Für mich ist es etwas, das ich gerne machen, wo ich etwas dabei erschaffen kann und dass ich das Gefühl habe, dass ich dabei auch gebraucht werde. Und ich mache das natürlich auch gerne mit Leuten, die ich auch gerne sehe jeden Tag. Das motiviert schon sehr.
Geil, darum stand auch ich jetzt nebendran und nicht jemand anders. Also für mich sind die Menschen auch wichtig beim Arbeiten, wo man mit ihnen zusammen arbeitet. Und was ich sehr toll finde, ist, wenn man projektbezogen arbeiten kann. Und wenn es abwechslungsreich ist, also wenn ich jetzt so nicht 8-9 Stunden an einem Bürostuhl gefesselt bin, das finde ich nicht so cool. Genau.
Ja, aber eben Wunsch und Realität, das ist immer ein bisschen, muss ich sich immer noch finden, wie man gut, dass man das kombinieren kann. Manchmal geht es halt nicht ohne Bürostuhl, aber wir stehen im Studio.
Genau, wir stehen mit Überzeugung. Genau, und Teenager müssen sich ganz besonders mit dieser Frage auseinandersetzen, wie sie es handhaben mit der Berufswahl. Und was ausschlaggebend ist für die Wahl und wie die Jugendlichen den Einstieg in den Berufsalltag und den Spagat zwischen einem sinnstiftenden Traumberuf und einem oft ernüchternden Berufsalltag gelingt, beleuchten wir später.
Vielleicht ist für euch Musiker ein Traumberuf. Wir haben einen Gast, der diesen Traum leben kann. Aber dabei hat alles ein bisschen kleiner angefangen.
Wir haben tatsächlich 3 Jahre gesucht für eine Plattenfirma. Und man hat so gedacht, ja, mal schauen, wir fangen mal an mit euch und ob das klappt. Und wir sind so froh, wenn wir, ja, wenn wir so 10'000 CDs würden verkaufen. Das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber das probieren wir. Und das Album ist dann tatsächlich über 200'000 Mal verkauft worden.
Das Gespräch mit Christian Schild, Sänger von Fox Club, gibt es ca. am 20. ab.
Ob in einem Traumjob oder auch nicht, müssen Leute mit einem 100% Pensum in der Schweiz laut Arbeitsgesetz 8,4 Stunden arbeiten am Tag. Das Maximum an gesetzlich erlaubten Arbeitsstunden pro Tag liegt bei 10 Stunden, zumindest auf dem Papier. Wie das in der Realität dann aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Da nehmen es die im englischsprachigen Raum schon ein bisschen gemütlicher. Das ist Dolly Parton mit 9 to 5.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. To watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Crazy if you let it.
Rabe.
Einfach gutes Radio.
Die Wahl von der eigenen Zukunft und ein Beruf stellt für viele Jugendliche und natürlich auch für Erwachsene eine Herausforderung dar. Hast du von Anfang an gewusst, was du werden wolltest? Oder hast du bei der Suche helfen lassen? Und machst du jetzt etwas, was du sinnvoll findest? Für viele Jugendliche ist die Sinnhaftigkeit wichtig, wenn es um Berufswahl geht. So erlebt es Tobias Roder bei seiner Arbeit als Berufsberater bei einem BITS vom Kanton Bern. Susanne wollte von ihm wissen, wie die Jugendlichen Sinnhaftigkeit definieren, wie sie das Umfeld und Rollenbilder reinspielen und wieso es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir unsere Arbeit mit zu viel Sinn aufladen.
Ich habe im Vorfeld, in Vorbereitung zu diesem Interview, die Definition von Sinnhaftigkeit gegoogelt. Und mir hat es vorgeschlagen, quasi mit einem innewohnenden Zweck, mit einer innewohnenden Bedeutung. Jetzt, wie würdest du sagen, als Berufsberater, wie würdest du denn die Sinnhaftigkeit definieren im Kontext von der Berufswahl?
Ich würde sagen, es ist genau nicht meine Aufgabe, die zu definieren. Das ist die Aufgabe von jeder Person für sich selber. Und in dem Sinn denke ich schon, dass die Jugendlichen sich die Frage feststellen. Aber ihre Definition von Sinnhaftigkeit ist vielleicht nicht unbedingt bei allen gleich und sicher auch nicht in den meisten Fällen die, die meine wäre.
Mhm. Was wäre denn deine?
Ja, da sind wir sehr fest bei meiner eigenen Berufswahl. Also für mich ist es wichtig, dass ich Leute unterstützen kann, dass ich irgendwie im weitesten Sinn irgendwie auf eine Art helfen kann, das Leben besser machen.
Du hast schon angesprochen, für die Jugendlichen ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit wichtig, wie du das erlebst. Was genau, nach was suchen sie denn? Was ist ihnen denn genau wichtig?
Eben ganz generalisieren finde ich, sollte man es nicht oder will ich es lieber nicht, aber ich glaube, die meisten wollen etwas machen beruflich, was ihnen Spass macht. Die Schwierigkeiten haben mit der Schule, die wollen etwas machen, vielleicht, was ihnen ein bisschen einfacher fällt, also wo wirklich sie das können machen, was sie gut sind oder das können stärken, was sie gut sind.
Was hast denn du als Berufsberater für eine Rolle, um ihnen zu helfen, dass sie etwas finden, was für sie Sinn macht?
Trauen ist diesen Interessen, die vielleicht so ein bisschen vage rumwabern oder so ein bisschen irgendwie da sind, aber sie nicht so ganz greifbar sind, oder denen die ein bisschen fassbar zu machen und der Energie, die sie in diesen Prozess rein investieren wollen, vielleicht auch ein bisschen Richtung zu geben. Also oftmals kommen sie zu mir und sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Und wenn sie wieder gehen, hat man irgendwie 3-4 Pisten, wo man sagt, da könnte es vielleicht spannende Berufe haben.
Würdest du sagen, es ist aber nicht deine Aufgabe, dass sie jetzt ihren Traumjob fürs Leben finden?
Nein, im Gegenteil. Ich finde, wenn man diesen Anspruch in die Berufswahl rein tut, dann wird sie so dermassen schwer und so dermassen bedeutungsvoll, dass, also, das ist so eine grosse Verantwortung. Ich glaube, das blockiert den Prozess eher, als das ihn fördert. Und von dem her versuche ich immer, eher das Gegenteil zu machen. Zu sagen, das, was du jetzt entscheidest, ist ein wichtiger Schritt, ist der Einstieg in die Berufs- und Erwachsenenwelt und ist der erste Entscheid, den du selber kannst fällen, aber es ist nur ein Entscheid für 3 oder 4 Jahre und dann kommen weitere und du wirst dich weiter ändern und die Welt wird sich weiter ändern und es ist wichtig, aber es ist nicht die Alles-oder-Nichts-Entscheidung oder Frage.
Wie prägen also das Umfeld der Jugendlichen und vielleicht auch jetzt, wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen miteinander diskutiert, vielleicht auch jetzt die Rollenbilder, die herrschen über typische Frauenberufe, typische Männerberufe. Wie prägen all diese Sachen denn die Wahl der Jugendlichen, die sie treffen?
Ich glaube, sie prägen es enorm. Also das Umfeld ist maßgeblich dafür verantwortlich, was sieht die jugendliche Person überhaupt? Also was schaut sie sich überhaupt an? Was erscheint quasi auf ihrem Radar und was nicht? Und dort sind das familiäre Umfeld, die Eltern, Grosseltern, Gott, Götti, Bezugspersonen, die sind alle wichtig. Und die Kolleginnen und Kollegen aus der Schule, je mehr natürlich in diesem Umfeld quasi eine gendertypische Rollenverteilung herrscht bei der Berufswahl, umso mehr oder umso höher ist die Chance, dass sie sich später bei den Jugendlichen dort wieder reproduziert. Und er ist natürlich, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, was ist überhaupt im näheren Umfeld, was wird überhaupt angeboten?
Wie würdest du das sagen, wenn wir jetzt all das zusammennehmen, also das Umfeld, die Umgebung, die Rollenbilder, wo bleibt denn da noch die Sinnhaftigkeit? Also wie frei ist man denn noch überhaupt zu entscheiden, was macht Sinn für mich und was macht mir Freude und wie fest ist man da so ein bisschen schon geformt in eine Richtung?
Ja, eine gute Frage. Ich erlebe die Jugendlichen als extrem flexibel, wenn sie merken, dass, was ich vielleicht am Ursprung haben wollte, das klappt jetzt nicht und sich neu ausrichten. Also, ich glaube, die grosse Leistung, die meisten bringen, ist, dass sie am Schluss in dem, was sie machen, gleich auch noch etwas Sinnhaftes finden. Also, das ist echt, ja, das finde ich extrem cool.
Mhm. Ja, das ist dann beeindruckend. Jetzt, deiner Meinung nach, ist denn der Wunsch nach Sinnhaftigkeit, nach persönlichem Sinn im Beruf, wo ja, ich glaube schon, sehr, sehr stark ist. Ist denn das überhaupt etwas Positives?
Es hat etwas sehr Schönes, unbestritten. Und die Vorstellung quasi, dass man etwas machen kann, wo man selber als sinnhaft erlebt, wo man sich quasi persönlich auch noch beim Arbeiten weiterentwickeln kann und Karma-Punkte oder immer dem, immer sagen, sammeln, die ist sehr schön. Und die motiviert sicher sehr viele Mitarbeitende auch, so sehr gute und hohe Leistung, aber es ist andererseits so ein abartiger Druck, weil es für alle die, die das nicht können, und es hat einfach viele Berufe, wo man, wenn man die Sinnhaftigkeit sucht, relativ weit muss suchen, bis man sie findet. Und für die Personen, die in diesen Berufen landen, habe ich das Gefühl, die sind eher wie doppelt gestraft. Sie haben einen Beruf, der vielleicht nicht so gut bezahlt ist, wo oftmals sind das dann auch noch ein bisschen die Berufe, und wo dann auch noch die Sinnhaftigkeit fehlt. Und ja, das bin ich nicht so überzeugt, der Stellenwert, den wir schlussendlich über die Sinnhaftigkeit erarbeitet geben, ob der wirklich so gesungen ist für die Gesellschaft.
Also würdest du darauf plädieren, vielleicht neben dem Arbeiten den Sinn vielleicht in anderen Sachen finden oder in dem, was man schon macht, einen Sinn finden?
Also ich finde, Diversifizierungsstrategie ist immer gut, dass man nicht nur im Arbeiten Sinn hat, sondern auch in anderen Sachen, die man neben dem Arbeiten macht und vielleicht auch mit dem Arbeiten nichts zu tun haben. Und dann finde ich eben, ist es ja unsere Entscheidung, welchen Sinn geben wir im Arbeiten, oder? Und wenn wir sagen, also wenn man merkt, ich komme im Arbeiten inhaltlich nicht mehr weiter, dann kann man entweder sagen, ich muss in dem Fall meinen Job wechseln, oder man kann sagen, dann schaue ich, dann mache ich meinen Job weiterhin so, wie ich ihn mache, und ich mache ihn gut, und ich tue aber mein Bestreben, mich inhaltlich weiterzuentwickeln, auf ein anderes Gebiet als die Arbeit lenken.
Hey, du!
Komm mal aus deiner Höhle raus, es läuft Platon.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird stechen, lustvoll stöhnt. Dann hat eine nach dem anderen die Arbeitshut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tak, 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 tak. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Ihr hört Platon mit B wie ein Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug. Wir reden heute eine Stunde lang über Traumberuf.
Und jetzt kommen wir zu dem Teil der Sendung, wo wir einen Gast zu uns ins Studio einladen, um einmal ganz ehrlich darüber zu reden, wie es ist, wenn man über Nacht berühmt wird und das Arbeiten im Traumberuf plötzlich Wirklichkeit ist. Der Christian Schild von der Band Vox Club lebt den Traum seit 10 Jahren. Weil die Plattenfirma damals kein Budget hatte, um ein Musikvideo zu produzieren für ihren Song, hat Vox Club zu München in einem Einkaufszentrum einen Flashmob gemacht. Das Video zu diesem Flashmob ist auf Facebook dermaßen durch die Decke gegangen, dass die Followerzahlen ratzfatz in astronomische Höhe gestiegen sind. Das war der Durchbruch für Vox Club und für ihre moderne Volksmusik 2.0. Die fünf Jungs stehen für einen Touch von Volksmusik in fetzigen Arrangements. Was einer von diesen fünf, der Musicaldarsteller Christian Schild, glücklich gemacht und was ihn herausgefordert hat während seiner Ausbildung an der Musicalschule und was sich für ihn verändert hat, seit plötzlich wildfremde Leute ihn auf der Strasse erkennen, das hört er jetzt. Der heutige Tag ist vorproduziert worden, das Gespräch hat Ralf Natter geführt.
Platon.
Mal ehrlich.
Auf der anderen Seite von meinem Bildschirm, 700 Kilometer weit weg in Wien, sitzt ein junger, gut aussehender Mann in seiner Stube, blonde Haare, schwarzes T-Shirt und Musical-Darsteller, Ausbildeter. Und jetzt bei Vox Club dabei. Und die erste Frage, die ich habe, ist, wo und wie bist du aufgewachsen?
Also ich bin in der Schweiz aufgewachsen, das gehört mir ja als Sprache, ne? Aber ich wohne mittlerweile in Wien und aufgewachsen bin ich auf dem Hasliberg, das ist im Berner Oberland, das ist der schönste Ort auf der Welt. Und meine Eltern haben ein Bauernhaus, Bauernbetrieb, Bergbauernhof und dort bin ich mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen und 11 Kühe. Meine Eltern, die haben eine Skihütte, das ist auf 2000 Meter, also im Sommer ist das unsere Alp und im Winter wird es umfunktioniert in ein Restaurant. Und ja, ich habe schon als kleines Kind können, dort mithelfen, mein Sackgeld verdienen quasi und habe dann mich dazu entschieden, Koch zu lernen tatsächlich.
Am ersten Tag in der Berufsschule, das weiss ich aus dem Vorgespräch, hatte ich die Aufgabe gehabt, zu zeichnen, wo sind ihr in 5 Jahren. Was hast du gezeichnet?
Ja, genau. Also das hat sich wieder damit zu tun, dass ich verschiedene Interessen hatte als Kind schon immer. Und zwar habe ich mir immer also in den Kopf gesetzt, dass ich irgendwann mal Schauspieler werden will. Das habe ich schon gewusst, als ich angefangen habe mit Kochlehren und habe dann bei dieser Zeichnung eben eine Bühne gemalt mit Scheinwerfer, wo ich auf der Bühne stehe. Und mir hat es dann sollen vorzeigen und dann habe ich einfach als Einziger natürlich nicht Küchenchef gemalt oder sonst irgendetwas in einem eigenen Restaurant, sondern einfach auf der Bühne. Und das war dann schon spannend gewesen. Sie haben mich alle ein bisschen schräg angeschaut.
Du hast dich dann eben an einer Musical-Schule beworben. Die nehmen nicht einfach jeden. Es gibt also Auditions. Wie muss man sich so Auditions für die Aufnahme vorstellen?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Schule drauf ab. Es gibt verschiedene ja, Castings quasi, aber ich musste vorsingen, ja, 3 Lieder müssen vorbereiten, wo ich dann quasi mit dem Pianist der Jury vortrage. Und das ist so ein bisschen wie Deutschland sucht einen Superstar oder so, das kennt ihr von dort, dass man das halt einfach vorsingt. Und dann musste ich einen Schauspielmonolog vorbereiten, dann spielt man quasi vor und beim Tanz ist es so, dass man mit dem Choreograf vor Ort mit den anderen zusammen, die auch Casting machen, also eine Choreografie lernt und dann nicht, dass wenn man es kann, so nach einer Stunde oder so, dass wir dann in kleinen Gruppen vortanzen. Genau, das geht über mehrere Tage. Da fallen immer wieder Leute raus und dann gibt es eine zweite Runde, dritte Runde. Und genau. Also es ist, ja, ich habe wirklich viel Glück gehabt oder vielleicht einfach hätte es so sein sollen. Und die Jury oder die von der Schule haben natürlich irgendwie gesehen, dass ich ein ungeschliffener Diamant bin. Wahnsinn.
aber wie ist das Gefühl gewesen, du bist dort gewesen, du hast eben müssen deine Monologe vortragen, du hast müssen vorsingen, du hast den Tanz gelernt, hast das Gefühl gehabt, wow, ja, ich habe es voll gepackt, ich habe es geschafft, kein Problem da.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin das sehr, also sehr ohne selbstbewusst hinterher gegangen, ja, irgendwie nicht so recht im Braten traut. Ich habe gefunden, ich gehe jetzt dorthin und bin eigentlich überzeugt gewesen, dass das nichts ist, dass ich mich besser müsste vorbereiten, weil ich mich relativ knapp auf das Ganze vorbereitet. Es ist dann doch sehr schnell gegangen. Die Aufnahmeprüfungen sind ein bisschen schneller, schneller dorthin können, als dass ich das gedacht. Und ich habe also gefunden, ich mache das einfach mal als Übung und sehe die Leute eh nie wieder. Und bin auch sehr baff gewesen, was dann geheißen, dass ich im Herbst schon kann anfangen.
Wie ist das an dieser Schule gewesen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, Unterricht an so einer Schule ist ziemlich tough. Die Ausbildung, die ich gemacht habe, hat sehr viel Wert auf Tanz gelegt. Und Tanzen braucht auch am meisten Zeit und ist schon am intensivsten. Also, ich habe mit null Tanzkenntnis angefangen und wir haben dann quasi Ballett, Jazz, Steppunterricht und Akrobatik bekommen. Und das ist immer am Morgen um 8 Uhr losgegangen. Und es ist am Tag so ungefähr 3 Stunden Tanzunterricht gewesen. Dann hat es Gesangsunterricht gegeben, Einzelstunden natürlich, und auch Chorgesang, Ensemblegesang. Muss ich überlegen, ist schon so lange her. und Schauspielunterricht natürlich, selbstverständlich. Und auch Improvisation und solche Sachen. Also es hat verschiedene Fächer gegeben.
An was erinnerst du dich am liebsten zurück? Von dieser Zeit?
Oh ja, das ist schwierig. Also wir haben immer einmal, also quasi immer vor der Ferien haben wir so eine kleine Performance gehabt, wo man quasi gezeigt hat, was man gelernt hat. So, das haben wir eine Minishow genannt und das war immer sehr lustig gewesen. Wir waren immer super nervös gewesen und das war schon überhaupt nicht pompös gewesen, sondern es ist nicht so eine Tanzsaal inne hat man da quasi dann gesungen und getanzt und so. Und vor so kleinem Publikum. Aber es war dann mega wichtig für uns. Und hat uns wahrscheinlich auf die grosse Welt vorbereitet. Ja. Also an das erinnere ich mich schon gerne zurück.
Ist die Realität von dieser Musikschule nachher das gewesen, was du vorgestellt hast? Oder hast du immer wieder müssen sagen, hey, ich will das, ich muss jetzt einfach durchheben?
Also durchheben ist auf jeden Fall ein grosses Thema, weil ja, der Zauber verfliegt dann schnell. Am Anfang hat man natürlich das Gefühl, ja, wow, jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich in dieser Ausbildung und jetzt wird alles gut quasi. Und man wird nach 3 Jahren eigentlich sehr konfrontiert mit den Sachen, die man nicht kann. Und das ist ja klar, weil sonst lernt man nichts, aber es ist sehr tough. Also beim Tanzen ist der Körper ist falsch und das ist nicht richtig und der Fuß muss mehr gestreckt sein und das Knie ist nicht gestreckt und da hast du schräge Hüfte und Quack. Und beim Sprecherzeug gehabt zum Beispiel ist halt auch mit dem Schweizer Dialekt, da habe ich natürlich einen Weg bekommen, weil auf der Bühne muss das Bühnendeutsch sein quasi. Und dort hat natürlich auch gar nichts gepasst und das A ist falsch und jeder Vokal hat nicht gestimmt. Also es ist ich kann stundenlang aufzählen, was alles nicht gestimmt hat und dann muss man schon die Nerven behalten und einfach auch trotzdem an sich glauben und sagen, hey komm, das wird schon und ich muss nicht jetzt alles schon können, sondern dafür bin ich ja da.
Wo der Einsatz herführt, das hören wir nach dem nächsten Song. Ich kann vielleicht schon so viel verraten. Du hast schon während der Ausbildung immer wieder im Musical mitgespielt, aber der wirklich grosse Durchbruch ist dann erst 2013 mit Vox Club gekommen. Wenn das jetzt nicht sagt, unbedingt dranbleiben. Wir reden darüber, welche grossen Fehler eine grosse Plattenfirma gemacht hat, wieso Festzelte immer schwieriger sind als andere Auftritte und warum der Vox Club in Südamerika so erfolgreich ist. Und damit wir auch gerade noch wissen, wie das so tönt, lassen wir jetzt einen Song vom letzten Album. Der heisst «Irgendwann» und geschrieben hast du und du bist auch der Leadsänger. Gibt es eine Geschichte zu dem Song?
Ja, es gibt eine Geschichte. Und zwar ist es ja eigentlich einfach meine Geschichte, meine eigene Geschichte. Ich bin jetzt mittlerweile schon 15 Jahre in Wien daheim. Und trotzdem, habe ich ja schon gesagt, meine Wurzeln sind ganz klar in der Schweiz und auf dem Hasliberg. Und ich hatte so eine Zeit, wo wir mit Vox Club sehr viel, also wir sind sehr viel unterwegs gewesen. Wir sind jeden Tag in einem anderen Hotel und ja, und Tour halt. Und es hat so kleine Identitätskrise von meiner Seite. Also ich hatte so das Gefühl, wo gehöre ich eigentlich her? Also ich bin nur unterwegs, ich wohne zu Wien, irgendwie so, puh, ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich bin. Und immer wenn ich zu Besuch war am Hasliberg, hatte ich so das Gefühl, warum bin ich da eigentlich weggezogen? Es ist so schön. Und ja, und ich habe so ein schönes Bild, und zwar meine Grosseltern hocken hinter dem Haus auf der Bank. Und ja, beim schönen Wetter schauen sie halt einfach die Berge an und sie schauen den Leuten zu, wie sie hin und her laufen und kommentieren alles. Und sie sind aber einfach so zufrieden mit sich selber und sind grosse Vorbilder für mich. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, ich muss mir ja vielleicht gar nicht so einen Stress machen, mit woher gehöre ich jetzt und wo muss ich herzügeln, sondern das wird sich irgendwann dann schon regeln für mich. Und ja, ich werde es wahrscheinlich dann spüren, wenn es Zeit ist, vielleicht wieder dort herzuzügeln. Aber ja, und das ist dann der Song irgendwann rausgekommen dabei.
Ich mach die Augen auf, um mich herum nur alltagsgrau. Alles ist so gleich, gefühlte Ewigkeit. Die Gedanken fliegen fort an diesen wunderschönen Ort. Das Rauschen von dem Bach, der Regen auf dem Dach. Irgendwann sitz ich hier auf dieser Bank hinterm Haus und schau hinaus aufs weite Land. Irgendwann, egal in wie viel Jahren, bin ich wieder da. Irgendwann, werd ich's im Herzen spüren, komm ich zurück. Und dann bin ich wieder Kind. Hier bleiben Dinge, wie sie sind. Frisches Heu und Kuchenduft liegen in der Luft. Dann lebe ich in den Tag. Ich mach alles, wie ich's mag. Schau der Zeit beim Fließen zu und spür in mir die Ruhe. Irgendwann ich hier auf dieser Bank hinterm Haus und schau hinaus aufs weite Land.
Ihr hört Platon. Heute geht es bei uns eine Stunde lang um Traumprüfe. Jemand, der seinen Traum Wirklichkeit gemacht hat, ist unser heutiger Gast, der Christian Schild. Im ersten Teil von dem Mal ehrlich haben wir ein bisschen über deinen Werdegang geredet. Die Jugend am Hasliberg wird mit 21 weit weg von dem daheim gezügelt bist, in die völlig fremde Großstadt Wien und dich zum Musical-Darsteller hast ausbilden lassen. Wenn du gehst posten, Passiert es dir, dass dich Fans erkennen?
Ja, es passiert tatsächlich. Ich habe so einen Laden da, gerade bei mir in der Nähe, wo ich immer einkaufe, und der Filialleiter ist tatsächlich, hört unsere Musik sehr gerne, und er ist immer sehr, sehr excited, wenn er mich mit dem Körbchen sieht. Und kommt immer schön Hallo sagen. Das ist immer sehr herzig. Und die eine Kassiererin ist auch ein grosser Fan, und ihr Enkel ist auch ein Fan, und sie hat von mir auch schon die CD bekommen.
Ist die Interaktion mit Fans immer so etwas Tolles, wie es jetzt tönt?
Naja, also wir mit dem Vox Club ist es natürlich so, wir leben davon, dass wir Interaktion mit dem Publikum machen. Und wir haben auch unsere ersten Videos und auch unsere Auftritte sind immer sehr am Publikum dran. Wir gehen auch ins Publikum und feiern gerne mit den Leuten zusammen. Natürlich ist es so, wenn man... Ja, wir sind ja mit Vox über Nacht bekannt worden. Und das war dann schon eine Umstellung gewesen, plötzlich Fan zu haben. Und man ist schon auf so Social Medias quasi zutextet worden und wir haben ganz viele Fanposts bekommen. Und es ist schon eine Umstellung, ja, eben, dass man plötzlich auch erkannt wird oder dass man Autogrammstunde macht und da plötzlich Leute anstehen für ein Autogramm von mir. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich daheim ausprobiert, wie mein Autogramm könnte aussehen, weil irgendwie, ja, das hat man auch zuerst müssen erfinden.
Erkennst du, jetzt wenn du ins Publikum rausschaust, während einem Auftritt oder so, erkennst du, wer wegen dir da ist oder dich am besten findet von all diesen Jungs von Vox Club?
Nein, ich glaube nicht. Also außer die weiß es, also wenn jetzt meine Mami da irgendwo steht, dann weiß ich, dass sie mich sicher gut findet. Aber nein, es ist schon so, ich glaube, die meisten, die zu Vox Club kommen, die haben vielleicht einen Favorit oder so, weil sie irgendwie jetzt auf einen Fuß stehen oder so. Aber grundsätzlich finden die uns alle gut, aber... Und selbst wenn, also erkennbar ist es nicht. Also man weiß vielleicht, wenn man sehr angehimmelt wird von irgendeinem Mädel, dann könnte es natürlich sein, dass sie mich sehr gut findet.
Für die, die Vox Club nicht kennen, müssen wir jetzt vielleicht noch kurz sagen, was es ist. Vox Club ist eine Band, wo Ländler oder Schlager, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen modernere Arrangements packt. Ziemlich erfolgreich. Wenn man in dieser Sparte daheim ist, ist das ein bekannter Name, besonders in Deutschland. Wie ist das Projekt entstanden? Sind ihre Castingbands? Weil vom Style der Mitglieder könnte es irgendwie noch sein. Es hat den Bad Boy, den Rocker, den Frauenschwarm, es hat den Schwule, wie in jeder guten Boyband. Sind ihr eine Castingband?
Nein, wir sind keine Castingband. Wir haben uns tatsächlich alle vorher kennt schon und haben alle Musical studiert, haben es auf der Musicalbühne gelernt kennen, haben zum Teil sogar zusammen studiert. Und haben eigentlich das als eine Band gegründet, als zweites Standbein, weil ich ja schon gesagt habe, es ist nicht immer einfach, einen Job zu bekommen. Und es ist immer gut, wenn man breit aufgestellt ist. Und dass wir so unterschiedlich sind und so quasi ins Boyband-Schema passen, das ist ein Zufall. Genau. Wir machen Volksmusik, nennen wir das, und moderne Volksmusik 2.0 ist das quasi gewesen. Und ja, es ist cooler, als dass es tönt, wenn man darüber redet.
Warum habt ihr alle Ja gesagt, um bei Vox Club mitmachen? Ist doch eigentlich ein ganz anderer Musikstil, den ihr wahrscheinlich jetzt macht. Habt ihr nicht eigentlich ein Musical darstellen werden, ursprünglich?
Ja, natürlich. Wir sind ja alles Musical-Darsteller gewesen, wir haben alle gespielt. Das ist eine gute Frage. Es ist halt durch meine Herkunft bin ich ja mit Volksmusik eh gross geworden. Also mit Jodelmusik, mit Schweizer Orgel. Ich tue selber auch Schweizer Orgel. Das habe ich als Jugendlicher gemacht. Für mich war das überhaupt keine grosse Veränderung gewesen, in dem Sinn. Es hat auch beides Platz gehabt für mich. Nur, Vox Club hat eigentlich einen Song rausgebracht. Wir haben ein Musikvideo gemacht. Ein Flashmob damals. Und der ist über Nacht explodiert. In den Social Medias. Und dann war eigentlich kein Retten mehr gewesen. Also, wir sind plötzlich in ganz vielen Fernsehshows, haben wir dürfen sein, wir können auch ganz viele Auftritte machen. Und es ist innerhalb von einem halben Jahr, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das hauptberuflich machen, weil es gar nicht anders wäre gegangen. Was ein mega Jackpot war, Auf der anderen Seite hat man natürlich das Musical müssen sausen, aber Chancen wie Vox Club tut sich im Leben nur einmal auf, glaube ich. Also das ist etwas sehr Besonderes gewesen und wir haben einen Hit gehabt, der wo bis heute, 10 Jahre später, überall gespielt wird und ja, Musical ist immer noch in meinem Herz natürlich, aber das kann man auch mal noch spielen, wenn man wenn vielleicht Boyband irgendwie, wenn man zu alt ist für eine Boyband.
Also jetzt ist die Band da, jetzt haben die Fans wegen eurem viral Video. Mhm. Das nächste, was man noch braucht, ist jemand, der eure Musik veröffentlicht. Wie haben die Plattenfirmen euer Konzept aufgenommen? Sind sie gerade sofort begeistert von dieser Idee?
Ja, wir haben tatsächlich 3 Jahre gesucht für eine Plattenfirma. Wir sind am Schluss dann bei Universal gelandet. Das ist, sind wir total happy, weil das ist die grösste Plattenfirma in Deutschland. Trotzdem, wir sind am Anfang in ihren Augen, und das war ja dann noch so gewesen, natürlich, wir waren ein Nischenprojekt gewesen, und man hat so gedacht, ja, mal schauen, wir fangen mal an mit euch und ob das klappt. Und wir sind so froh, wenn wir, ja, wenn wir so 10'000 CDs würden verkaufen. Das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber das probieren wir. Und das Album ist dann tatsächlich über 200'000 Mal verkauft worden. Also, ja, es ist halt nachher anders rausgekommen, als man hat gedacht. Und ja, wer jetzt da genau schuld ist, weiß man nicht. Aber es ist sehr viel Glück, sehr viel Zufall, sehr viel einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
Was mich für CD noch interessiert ist, hast du deine eigenen CDs?
Ja, natürlich.
Sind die in einem Schrank oder sind die irgendwie auf einem schönen Tablar ausgestellt für all deine Gäste? Ja,
nein, sie sind in einem Schrank, tatsächlich. Aber was man von der Plattenfirma bekommt, ist so ein Award quasi. Also ich habe eine goldige Schallplatte und eine Platin-Schallplatte. Gold steht für 100'000 verkaufte Tonträger und die Platin ist für 200'000. Und die habe ich natürlich aufgehängt. Und das zweite Album hat dann auch nochmal Gold gewonnen. Also ist schon nochmal über 100'000 Mal verkauft worden.
Bei den Tourneen, die ihr macht, da kommen die Leute wegen euch, die wollen euch sehen, die haben Tickets gekauft, um genau Vox Club zu schauen. Ihr habt aber auch noch andere Auftritte in Festzelten, wo es viele Leute hat, die nicht jetzt primär wahrscheinlich wegen euch dort sind und tendenziell viel bechert haben. Wie ist es so, vor vielen besoffenen Leuten zu spielen? Ist das anders als andere Auftritte?
Ich denke, jeder Auftritt ja, erfordert ein kleines Fingerspitzengefühl, was das Publikum von einem erwartet. Also im Bierzelt, wo alle Party machen und die Nacht um 12 Uhr schon Sturzhagel voll auf der Bank stehen, die wollen jetzt nicht unbedingt das Balladenkonzert von uns hören. Also dort, ja, ist natürlich nochmal Party angesagt. Man holt sie dort ab, wo sie sind und macht einfach nochmal Vollgas, vernichtet sie quasi. Und wenn man zum Beispiel ein Konzert hat, wo es irgendwie, also man ist ja manchmal am Nachmittag so, so Familie, also Stadtfest, wo Familien da sind, wo einfach alles da ist, dann macht man ein anderes Programm, dann kann man auch ein bisschen mehr erzählen, vielleicht von sich selber, kann schönere Moderationen machen, hat vielleicht das eine oder andere ruhigere Lied drin und so passen wir unseren Auftritt jedes Mal quasi an die Umgebung an.
Ihr macht auch Tourneen in Südamerika, das liest man über euch. Wie muss man sich das vorstellen? Also in Südamerika, da redet man Portugiesisch oder Spanisch. Warum eine Volksmusikband, die Deutsch singt? Warum Tourneen in Südamerika?
Also Tourneen ist leider nicht, aber wir sind beim Oktoberfest in Brasilien. Das ist das zweitgrößte auf der Welt. Das grösste ist in München. Und das Städtli heisst Blumenau und wie es schon der Name sagt, ist das auch deutsch. Und das sind deutsche Auswanderer und sie bewahren sich ihre Wurzeln in die deutsche Kultur. Und darum hat sie ihr Oktoberfest gemacht und das ist ganz besonders. Es sind wirklich unfassbar viele Leute dort. Es gibt eine Halle, wo irgendwie 20'000 Leute reinpassen. Und es ist einfach gesteckt, hackelvoll wie bei einem Konzert. Und es ist wunderbar, dort zu singen, weil sie einfach Deutsch auch lieben. Also wir singen auf Deutsch unsere Lieder, aber unsere Moderationen, die üben wir auf Portugiesisch. Das ist immer ein bisschen kompliziert und sehr lustig. Aber weil sie reden nicht wirklich gut Deutsch und verstehen es auch nicht sehr gut, aber trotzdem lieben sie einfach alles, was aus Deutschland kommt. Und wir sind, die Vox Club kommt zwar nicht rein aus Deutschland, wir sind 2 Schweizer, ein Österreicher und 2 Deutsche, aber für Blumenau sind wir auf jeden Fall aus Deutschland.
seit 2013 ist jetzt eben Vox Club dein Hauptberuf. Mit CDs aufnehmen, Auftritte machen, Social Media Kanal betreuen, Managemententscheidungen, die dazukommen. Vermisst du es einfach, in einem Musical zu sein?
Ja, eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass ich es manchmal vermisse, aber das sind total zwei verschiedene Welten. Was mir halt sehr gut gefallen hat oder auch immer noch gefällt, ist die Theaterwelt. Dass man immer auf einer Bühne mit ganz viel Kulissen und Kostümen und Licht quasi eine Illusion macht, dass man verschiedene Rollen kann schlüpfen kann, dass man eine Geschichte erzählt. So. Das ist bei Vox Club natürlich gar nicht so, aber ein Vox Club ist ein unglaubliches Erlebnis und ein riesen Privileg, bei dieser Band können dabei zu sein, weil wir einfach wirklich einen krassen Karrierestart gehabt und haben natürlich viel geschafft, dass es dafür, dass es so bleibt, aber wir dürfen unglaublich viele schöne Sachen erleben und ja, ich bereue es nicht, dass ich da mit für Vox Club entschieden habe.
Christian, merci vielmal für deine Zeit.
Sehr gerne.
Merci vielmal, dass du bei uns.
Danke fürs Interview und gute Zeit.
Nicht nur bla bla, sondern hä?
Platon.
You and Paul, I bought the money. So high.
«She Works Hard for the Money» von Donna Summer. Sie besingt eine Frau, die muss arbeiten und Arbeiten muss machen, die nicht jetzt gerade Traumberufe sind. Kellnerinnen, Putzfrauen, harte Arbeit, die wenig Lohn gibt und aber auch wenig Wertschätzung.
Wie zum Beispiel zum Teil auf der Baustelle. Vor 50 Jahren hat es in Basel nämlich Feldschlössli und Wartek-Baustellen gegeben. Das heisst, auf der einen Baustelle hat Feldschlössli das Bier geliefert und auf der anderen Wartek. Beim Arbeiten Bier trinken war ganz normal.
Ja, das ist jetzt eigentlich eine positive Entwicklung, dass man heute nicht mehr so viel Bier beim Arbeiten trinkt. Aber bei uns im Studio ist es auch verboten zu trinken, generell. Also das ist, da sind wir also, sitzen wir in einem strengeren Boot, in dem Fall.
Ja, Samuel, generell ist halt damals alles noch viel unreglementierter gelaufen beim Arbeiten als heute. Wenn man zum Beispiel hat wollen oder müssen lernen, Gabelstapler fahren, dann hat einem einfach ein erfahrener Arbeitskollege gezeigt, wie es geht und gut war. Heute gibt es zig gesetzliche Bestimmungen, wie die Verordnung über Unfallverhütung, ganz wichtig, Artikel 6, 7, 8, 9, 11, 32a und 41. Und es gibt die sogenannten EKAS-Richtlinien zur Ausbildung und Instruktion von Bedienern von Flurförderzeugen. Auf gut Deutsch für Leute, die Gabelstapler fahren. Fassen wir doch kurz zusammen. Wer also heute einen Gabelstapler fahren will, braucht einen speziellen Fahrausweis plus eine Spezialausbildung bei einer zertifizierten Person an einem zertifizierten Ausbildungsort. Ich meine, nichts gegen Bildung, aber sind wir doch ehrlich, die HR-Abteilungen schreien mittlerweile in allen Bereichen nach immer mehr Qualifikationen und Weiterbildungen. Für ein bisschen mehr Lohn sitzen darum ein Haufen hoch- bis überqualifizierte Leute an einem Bürotisch, arbeiten als Sachbearbeitende mit Einheitsvorlagen und dürfen einen Grossteil von ihrem Fachwissen gar nicht einbringen. Und wenn es ganz blöd läuft, ersetzt sie die Wirtschaft mittelfristig sogar durch künstliche Intelligenz. Schönes Eich, oder? Das Arbeiten in einem vermeintlichen Traumberuf kann so auch ganz schnell zum Albtraum werden. Aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und bis dann ist zum Glück das Übelste, was einem passiert im Job, oft ja einfach ein mühsamer Chef, der einem antreibt zum Arbeiten. Diesem Szenario haben sich musikalisch Ton, Steine, Scherben gewidmet mit Sklaventreiber.
Hast du Arbeit für mich?
Sklavenhändler!
Ich tu alles für dich.
Sklavenhändler!
Hast du Arbeit für mich?
Sklavenhändler!
Ich tu alles für dich. Ich verkauf dir meine Hände. Ich verkauf dir meinen Kopf. Und ich versprech dir nicht viel zu denken. Ich schau dir nicht in deinen Kopf. Für mich bist du der Engel, der uns Armen Arbeit gibt. Ohne dich wär ich verhungert. Ich bin froh, dass es dich gibt.
Sklavenhändler,
hast du Arbeit für mich?
Sklavenhändler,
ich tu alles für dich. Verdiene, geb ich dir 3,50. Ich brauch sowieso nur was zu essen und vielleicht ein bisschen Schnaps. Ich brauch überhaupt nicht viel Geld, denn ich bin ein schlechter Mensch. Ich hab mein ganzes Leben nichts gelernt, außer dass man besser die Fresse hält. Sklavenhändler!
Jetzt haben wir vorher von Gabelstapler geredet und von Führung, also von verschiedenen Qualifikationen, die man da einholen muss. Jetzt wollte ich dich natürlich fragen, kannst du einen Gabelstapler fahren?
Nein, nicht wirklich. Also ich habe den speziellen Fahrausweis definitiv nicht. Aber man könnte ja vielleicht mal so ein Weiterbildungskürzel machen, so mit der ganzen Redaktion. Ja.
Mir fehlt auch noch das Fischereipatent, hätte ich mal anfangen, aber es ist dann auch nichts geworden.
Das Fischereipatent, ich habe dafür das Krebsli und das Fröschli, also die Schwimmauszeichnungen zum Beispiel, hast du die auch?
Ja, ich weiß aber nicht, ich muss wieder mal nachschauen, weil das so die Reihenfolge ist. Ich glaube, ich habe auch ein Seepferdli.
Das habe ich auch, Seepferdli. Und der Basler-Test. Da hat man müssen einen Kilometer schwimmen.
Bei uns hat es Inseln schwimmen gegeben. Da ist man so auf so einer Insel geschwommen, im Sandbacher See und wieder zurück. So viele Varianten und so viele Tests. Aber also an gewissen Ort finde ich es schon gut, dass es etwas geprüft wird, ob man es da auch effektiv kann.
Unbedingt.
Ja. Wir haben jetzt vorher Sklavenhändler gehört von Tonsteine Scherben und generell ist uns ein bisschen aufgefallen bei der Planung dieser Sendung, dass in der Musik Traumberufe eigentlich gar nicht mega eine Rolle spielen. Im Gegenteil, es gibt eher viele Songs, die sich über Jobs aufregen. Und ich habe da zum Beispiel etwas von Kraftklub, das auch Sklave heisst. Ja, zum Glück habe ich einen unbefristeten Vertrag. Das heisst, ich kann künden mit der anständigen Kündigungsfrist. Es gibt aber Leute, die haben das Gefühl, sie müssen sich richtig, richtig fest engagieren in ihrem Betrieb und die tun dann bügeln, wie es SOS sagt. Ja, und vielleicht ist ja ein Teil, die euch davon abhalten, wirklich aufzusteigen, einfach die fehlende Gabelstaplerprüfung. Sonst hättet ihr vielleicht alle Qualifikationen und eure Ambitionen wären trotzdem nicht erfüllt, wie da der Hasi Osterwald besingt.
Sie denken, so dumm kann ja ich nun auch nicht sein. Ich steig mal in den Karriereaufzug ein. Besetzt. Sie müssen warten.
Und dann gibt es noch die Leute, die haben wirklich überhaupt keine Lust und auf den Leistungsdruck und die mangelnden Perspektiven. Und schon wenn der Wecker abgeht, dann es folgendermaßen.
Ich hasse meinen Job. Oh mein Gott.
Das war der Kass gewesen. Ich hoffe, Musik machen macht ihm trotzdem ein bisschen Spass, aber vielleicht kann er es ja nicht hauptberuflich ausführen. Ja, die Leute eben, die nerven sich schon beim Wecker und das geht nachher die ganze Zeit weiter. Man nervt sich im Zug oder im Tram zur Arbeit und denkt eigentlich die ganze Zeit nur an das, was Grossstadt geflüstert denkt, nämlich an Feuer oben.
Und jetzt ist Feierabend.
Wir sind mittlerweile ganz, ganz nah an unserem Feierabend hier in dem Studio. Auch wenn du vielleicht nicht einen Traumjob hast, lass dir das Leben davon nicht verderben. Und natürlich lass dir das Leben hoffentlich nicht verderben, dass jetzt die Sendung fertig ist.
Nicht nur Blabla, sondern What?
Platon!
Das ist es nämlich auch schon fast wieder von dieser Stunde, Platon.
Danke an Ralf Natter und an Susanne Gretel für das Mitwirken an dieser Sendung. Für Susanne war es heute die letzte bei Platon. Susanne, danke für dein Engagement bei Platon und alles Gute.
In der nächsten Sendung am 1. Juni schauen wir euch dann nicht besonders gut auf die Finger, sondern auf die Füße. Und darauf, was für Spuren sie hinterlassen.
Hört ihr uns auf Rasa, geht es am Samstag, 3. Juni, am 4. Uhr weiter oder dann 2 Stunden später am 6. Uhr auf Kanal K.
Wer einen Teil von der heutigen Sendung verpasst hat, kann uns nachhören auf platon.ch oder einfach auf den gängigen Podcast-Apps. Wer über unsere Sendungen regelmässig à jour bleiben möchte, folgt uns am besten auf Social Media.
Moderieren ist ein Traumberuf, aber so wie wir es hier bei Platon machen, ist es ein Hobby. Ich weiss auch nicht, ob es Moderieren bei einem Privatsender auch so cool wäre wie bei Rabe oder bei Kanal K.
Also das weiss ich nicht, bei einem Privatradio habe ich noch nie moderiert, so, aber
Energy.
Diskussionsrunde habe ich schon moderiert, bezahlt, und das ist nicht immer nur lustig gewesen. Also von dem her, ja.
Ja, auf jeden Fall, wir können unsere Sendung mehr oder weniger so gestalten, wie wir wollen, und darum finde ich es ein ziemliches Traumhobby. Wenn du Teil von unserem Team wettisch werden, dann mach doch ein Mail an team@platon.ch. Ich bin Samuel Schwegler.
Und ich bin Evelyn Begen. Der musikalische Abschluss machen heute Semisonic mit Closing Time. Und ich sage auf Wiederhören in 4 Wochen.
Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Places you will be from. Closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Beginning comes from some other beginning's end. Yeah, I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Some other people.
beginning's end.